Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Wir nehmen Sie gleich mit ins Berliner Ensemble zu einem Solidaritätsabend für die Protestbewegung im Iran.
Mit zwei Seelen in unserer Brust, zerrissen zwischen Hoffnung und Schrecken, wollten wir unserer Ohnmacht entfliehen und den Rufen der Menschen in Iran nach Freiheit und Gleichberechtigung hier auch eine Stimme geben.
Sarah Sandé, eine der Initiatorinnen darüber, wie es zu dem Abend kam. Dann fragen wir, warum die Galerie König in Berlin prominente Künstler verliert. Wir schauen auf einen sich massiv verändernden Zeitungsmarkt. Wir besuchen eine Diskussion in Weimar zum Umgang mit russischer Kultur und verraten, welche neuen Serien sich lohnen. Eine gute Zeitung, so konnte man heute im Tagesspiegel lesen, funktioniere wie ein hochwertiges Restaurant. Man nimmt sich Zeit, man lässt sich überraschen, was da für einen kennerhaft zubereitet worden ist. Man genießt regionale, überregionale und internationale Zutaten. Von der Vorspeise bis zum Dessert hält sich der Appetit. Man erzählt später gern den Freunden davon und kommt natürlich auch gern wieder. Mit diesem ziemlich romantischen Vergleich wirbt der Tagesspiegel für sein neues Format. Ab morgen nämlich erscheint die Tageszeitung in geschrumpfter Form, also in kleinerem Tabloid-Format. 40 Seiten aus der Welt und 40 Seiten aus der Weltstadt. Und nicht nur der Tagesspiegel verändert sich, auch die Taz. Dort erscheint seit kurzem samstags die Wochentaz. Längerfristig könnte die Zeitung wochentags nur noch digital erscheinen. Und auch die Süddeutsche Zeitung investiert in den Ausbau der Wochenendausgabe. Wofür stehen diese Veränderungen? Das möchte ich jetzt von Sigrun Albert wissen. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Digital Publisher und Zeitungsverleger. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Tagesspiegel setzt auf ein neues U-Bahn-freundliches Format mit zwei Teilen, im Zeitungsjargon Bücher genannt, einem internationalen und einem lokalen, verspricht auch mehr Hintergrund, mehr Vertiefung. Halten Sie das für eine gute Strategie?
Also ich bin erstmal sehr gespannt auf den Tagesspiegel. Ich bin auch selbst Abonnentin und freue mich schon sehr, den neuen dann morgen in Händen zu halten. Und für mich zeigt das Ganze, dass die Medienlandschaft nach wie vor innovativ ist und bereit ist, auch bei Printformaten neue Wege zu gehen. Und das finde ich immer erstmal ein super Zeichen, wenn Innovation in einem Markt stattfindet.
Die SZ wählt ja eine ganz andere Ausrichtung. Man könnte vermuten, dass der gestiegene Abopreis hier mit einer dickeren Samstagszeitung kaschiert wird. Man könnte aber auch sagen, das ist ein Versuch, den Vertrieb von Wochenendabos auszubauen. Was halten Sie von dieser Idee?
Auch da muss ich sagen, jeder sollte ja seine Kunden idealerweise vorher studiert haben und wissen, was die antreibt und was für die Kunden wichtig ist. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass die Süddeutsche das auch getan hat und eben herausgefunden hat, dass die Kunden gerne am Wochenende mehr Zeit zum Lesen investieren möchten und vielleicht auch mehr investieren können als unter der Woche. Und ich gehe davon aus, dass das sehr gut zu den Kundenbedürfnissen passt und finde deswegen auch bei der SZ den Weg wahnsinnig interessant und auch es wird spannend sein, das jetzt zu vergleichen, die verschiedenen Ansätze.
Ähnliche Entwicklung gibt es bei der Taz, die dann irgendwann wahrscheinlich nur noch digital in der Woche erscheint. Ich frage jetzt mal ein bisschen allgemeiner, wie interpretieren Sie denn diese Neuausrichtung? Sind es auch Versuche, das Überleben zu sichern?
Ja, also Innovation ist ja immer der Versuch, gut im Markt zu bleiben, Kunden zu begeistern, für einen vielleicht auch neue Kundengruppen sich zu erschließen. Und wer seine Geschäfte gut betreibt, das ist jetzt unabhängig von der Branche, der muss sowas immer wieder tun. Ich sehe das jetzt nicht als letzte Zuckungen in einem Überlebenskampf, sondern eigentlich als Zeichen der Stärke dafür, dass man, auch wenn man insgesamt als Branche unter Druck ist, und das ist die Medienbranche natürlich seit geraumer Zeit ja, dass man trotzdem konstruktiv nach vorne schaut und sich überlegt, wie können wir unsere Produkte noch besser machen, sodass wir eben noch mehr Menschen dafür begeistern.
Jetzt sind die Papierpreise enorm gestiegen, die Produktionskosten und immer mehr journalistische Texte werden ja vor allem virtuell gelesen. Vor diesem Hintergrund werden sich denn die Printausgaben aus Ihrer Sicht überhaupt halten können über die kommenden Jahre?
Also wir sehen aktuell bei den Verlagen durchaus den Bedarf, sehr viel mehr digital anzubieten. Natürlich auch, um sich eben zukunftssicher zu machen, aber auch, weil natürlich die Digitalproduktion in gewissen Bereichen zumindest günstiger ist. In anderen Bereichen personell erfordert sie auch erhöhte Aufwände, aber unterm Strich ist es sicherlich günstiger, statt eine Druckerei hinzustellen und Papier zu besorgen und so weiter, die Inhalte digital zur Verfügung zu stellen. Allerdings sehen wir auf der Kundenseite durchaus noch immer das Bedürfnis nach Papier. Wir haben zahlreiche Studien gemacht, die uns zeigen, die Kundengruppen über 50, Sie können auch mal in Ihrem Bekanntenkreis rumfragen, das fällt vielleicht auch schon unter 50 an, sind einfach so ans Papier gewöhnt, dass sie unbedingt auch weiterhin Papier nutzen möchten. Und die Herausforderung besteht eigentlich für Verlage darin, einerseits wirklich coole Digitalprodukte zu machen, die eben auch standhalten können mit rein digitalen Playern und auf der anderen Seite auch genug attraktive Printangebote auf dem Markt zu haben, so dass man eben die an Print gewöhnten Zielgruppen auch weiterhin bedienen kann.
Jetzt haben Sie aber schon das Alter genannt, um die 50. Das heißt, wenn man auf längere Sicht schaut und die jüngeren Leute, die nutzen natürlich vor allem Online-Medien. Wie lässt sich denn ein Bewusstsein für den Wert recherchierter Inhalte schaffen? Auch dafür, dass Recherche bezahlt werden muss, wo es ja doch so ist, dass die wenigsten User auch wirklich bereit sind zu zahlen für die Inhalte, die sie nutzen.
Da stellen Sie eine ganz wichtige Frage, die auch sicherlich noch nicht abschließend beantwortet ist. Ein Weg ist sicherlich, immer wieder auch transparent zu machen, wie gearbeitet wird in Medienhäusern. Da herrschen noch Vorurteile oder herrscht ein gewisses Unwissen. Also da transparenter zu machen, wie viele Menschen an Beiträgen recherchieren, wie viele daran beteiligt sind, jetzt eine wirklich große Digitalstory überhaupt live zu bringen. Das kann ein Weg sein, um mehr Verständnis zu schaffen. Aber es gibt natürlich auch ganz normale Marketingmaßnahmen, die für digitale Produkte jeglicher Couleur funktionieren und die auch für Medienprodukte funktionieren können, indem man eben Inhalte präsentiert online und dann die Kunden dafür begeistert, beispielsweise über Newsletter oder über Marketing in Social-Media-Kanälen, die Kunden eben in Kontakt bringt mit den Angeboten und dann so langsam die Bezahlbereitschaft entwickelt. Da gibt es inzwischen auch schon viele Beispiele dafür, dass das gelingen kann. Wir sind aber da sicherlich als Branche immer noch auf dem Weg und haben noch einige Herausforderungen zu meistern. Wir sehen, dass die Zahlungsbereitschaft in den letzten Jahren etwas gestiegen ist, durchaus auch während der Pandemie, wo eben der Informationsbedarf enorm gestiegen ist. Sie ist aber noch nicht da in Deutschland, wo sie in anderen Ländern schon ist. Und wir müssen weiter daran arbeiten, mit den beschriebenen Wegen und vielleicht noch weiteren kreativen Ideen das zu entwickeln.
Ein wichtiger Punkt ist auch die Frage, wie es gelingen kann, die Glaubwürdigkeit zu behalten bzw. sogar wieder zu gewinnen. Erfordert das aus Ihrer Sicht vielleicht eine gemeinsame Anstrengung der ganz unterschiedlichen Medien, also Print, Funk und Fernsehen?
Absolut. Also das wäre aus meiner Sicht sehr erstrebenswert, hier die vielen Gemeinsamkeiten, die wir zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und den privatwirtschaftlich organisierten Medien sehen, zu suchen und zu nutzen, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir mehr Verständnis für die journalistische Arbeit, für das journalistische Handwerk wecken können und einfach eben da, wie gesagt, auch mehr Transparenz schaffen können, dass es nicht einfach nur mal so hingeschriebene Kommentare sind, die man in den etablierten Medien findet, sondern da eben häufig sehr viel Fundament dahinter steht. Das würde sich sicherlich lohnen, da noch mehr gemeinsam in Kontakt zu treten und gemeinsam daran zu arbeiten, dass das Verständnis wächst und eben auch gerade in der jüngeren Generation überhaupt erst entwickelt wird. Also deswegen gibt es auch Aktionen von uns, teilweise auch gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen aktiven Angebote für jüngere Menschen, für Schüler zu entwickeln, an Schulen zu gehen und dort vorzustellen, wie Medien arbeiten. Das ist, glaube ich, heutzutage wichtiger denn je.
Das sagt Sigrun Albert. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Digital Publisher und Zeitungsverleger. Und wir sprachen über den Wandel auf dem Zeitungsmarkt. Morgen erscheint der Tagesspiegel im neuen Format und mit neuen Inhalten. Vielen Dank, Frau Albert.
Gerne.
Und jetzt fragen wir, was ist los in der Berliner Galerie König? Mehrere prominente KünstlerInnen haben in den vergangenen Tagen ihre Zusammenarbeit mit Berlins bekanntesten und erfolgreichsten Galeristen, mit Johann König, beendet. Oder sie stehen zumindest nicht mehr auf seiner Künstlerinnenliste. Darunter Namen wie Katharina Grosse, Corinne Wasmuth, das Duo Elmgren und Traxet, Monica Bonvicini, Helen Martin und zuletzt Jeremy Shaw. Über die Gründe wird geschwiegen. Auffällig ist jedoch der zeitliche Zusammenhang zu einem Artikel im Wochenmagazin Die Zeit, erschien vor 3 Monaten. Darin gab es Missbrauchsvorwürfe, erhoben von mehreren Frauen. Der Galerist habe seine Machtposition als Galerist ausgenutzt. Am Wochenende nun erschien in der Berliner Zeitung ein sehr langer Artikel. Darin wirft der Autor der Zeitredaktion wiederum journalistische Fehler vor, spricht von Verdachtsberichterstattung und von Vorverurteilung. Gemeinsam mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst wollen wir jetzt diese Vorgänge einordnen. Herr Probst, das Ganze ist ja doch ziemlich komplex. Wie erklären Sie sich diesen Künstlerinnen-Exodus?
Ja, vielleicht noch mal kurz zu Beginn die ganz wenigen Fakten, die wir ja bislang eher kennen. In der Wochenzeitung Die Zeit, Sie haben es ja erwähnt, gab es diesen besagten Artikel vor 3 Monaten von 3 Autorinnen, die mit insgesamt 10 Frauen gesprochen haben wollen, die Johann König mehr oder weniger konkret übergriffiges oder missbräuchliches Verhalten vorwerfen. Die Künstlerinnen, um die es da geht, haben das auch in einer eidesstattlichen Erklärung hinterlegt. Es ist von unerbetenen Küssen oder Berührungen auf Empfängen die Rede. Dann gibt es eine Stellungnahme von Johann König dazu, in der er die Fälle etwas anders darstellt, mal als eine Art Verwechslung, wie man sagt, einer Dunkelheit, mal als, ja, so halbwegs einvernehmlich. Ein Nein habe er jedenfalls immer als Nein respektiert. Er entschuldigt sich auch, sollte sein Verhalten als respektlos aufgefasst worden sein. Und bisher scheint eigentlich auch kein Gerichtsverfahren zu einem dieser Fälle anhängig zu sein. Aber es gibt eben in der Tat mehrere Künstlerinnen, Sie haben das erwähnt, die die Galerie verlassen haben oder verlassen mussten. Wir wissen zu den Hintergründen eigentlich nichts Genaues. Bei Monica Vonlicini zum Beispiel war es so, dass sie ursprünglich wohl ihre geschäftliche Beziehung zu König pausieren wollte, bis die Vorwürfe entkräftet sind. Aber dann haben sich so Aktivisten zum Beispiel um die Gruppe Sous du Jour über die sozialen Netzwerke und auch die internen Netzwerke im Kunstbetrieb zu Wort gemeldet und auch Druck erzeugt, weil ja Monica Vonlicini bisher immer als feministische Künstlerin galt, sodass ihr Weggang aus der Galerie vielleicht doch auch ein Akt der Glaubwürdigkeit in eigener Sache war. Von König wird dann überliefert, er habe die Verbindung von sich ausgelöst, um Vonlicini zu schützen. So oder so kann man wohl sagen, das Verhältnis zwischen Galerist und Künstlerin wäre wahrscheinlich anhand dieser Vorwürfe schwer belastet gewesen, aber das dürfte vielleicht auch der Grund für diesen von Ihnen sogenannten Exodus auch der anderen KünstlerInnen sein. Das Ganze hat jedenfalls durch die öffentliche Debatte eine Eigendynamik bekommen, deren Verlierer derzeit offenkundig vor allem Johann König ist, denn er verliert ja einen sehr einträglichen Teil seines Geschäftes und sein Ruf ist bedroht, während wir darüber, was nun wirklich vorgefallen ist, noch nicht wirklich viel wissen, weil es dazu eben nur diese Aussagen gibt, die gerichtlich noch gar nicht überprüft sind.
Wenn man jetzt diesen Berliner Zeitungsartikel vom Wochenende liest, da wird aber auch klar, es gab oder gibt einige Verflechtungen zwischen zumindest einer der 3 Journalistinnen und dem Kunstmarkt. Also eine Autorin der Zeit ist liiert mit einem Galeristen, der wiederum Konkurrent von Johann König ist. Könnte man sagen, dass Johann König Opfer von gezielter Rufschädigung ist, vielleicht sogar initiiert durch Mitbewerber im Kunstmarkt?
Ja, das steht jetzt im Raum. Man muss sagen, dass diese Verquickung zwischen einem anderen Berliner Galeristen und einer Autorin, also dieser Galerist wäre ein direkter Konkurrent auch ja von Johann König gewesen, diese Liaison zwischen beiden ist wohl schon längere Zeit auch wieder getrennt. Das fällt letztlich in dieselbe Kategorie der unbewiesenen Gerüchte. Letztlich ist es ja so, für alle Anwürfe gibt es denkbar schlechte und ziemlich hinterhältige mögliche Gründe, vielleicht aber auch sehr, sehr wahre. Und vielleicht geht es eben um Dinge, die sich juristisch überhaupt nie wirklich dingfest machen lassen. Und ich glaube, dass das bei den meisten dieser Fälle, um die es auch gerade bei MeToo geht, dass das dort der Fall ist und auch eigentlich der springende Punkt, weshalb gerade die öffentlichen Debatten sich so explosiv gestalten.
Lassen sich solche Fälle eigentlich über solche Opfermeldungen in den Medien entscheiden überhaupt?
Ja, vielleicht muss man da tatsächlich noch mal etwas weiter historisch ausholen, weil es ja letztlich, glaube ich, um eine Sensibilisierung geht oder um einen Haltungswandel. Also zum Beispiel denken wir noch an die Zeit, als Markus Lüppers Präsident an der Kunstakademie Düsseldorf war. Das betrifft die Ausbildungssituation von Künstlerinnen direkt. Da wurde also noch ständig vom Geniebegriff gesprochen. Der Künstler war als Genie sozusagen autonom und hatte Freiheit in allem. Und das hat sich natürlich ausgewirkt auf das Verhältnis zu Studentinnen, womit ich jetzt gar nicht Lüppers persönlich irgendwas unterstellen will, sondern diese Atmosphäre einer krassen Hierarchisierung. Wer hat das Sagen, wer in der Kunst Karriere macht und wer nicht? Das hat sich eigentlich zum Beispiel an der Kunstakademie Düsseldorf erst verändert, seit mehr jüngere Künstlerinnen dort auch als Professorinnen berufen wurden, wie Franke Hörnschemeyer zum Beispiel. Dieses Selbstverständnis vom Künstlergenie, so als Bad Boy, der sich alles erlauben kann, der Drogen konsumiert und so weiter, wird zum Beispiel im Fall des niederländischen Künstlers Julian Andeweg auch wieder vorgeholt, also der innerhalb von 14 Jahren, wie berichtet wurde, angeblich 20 Frauen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben soll, seine Karriere aber immer noch fortsetzen konnte und kann. Letztes Jahr haben wir hier in Fazit schon mal über den Fall von Ludovic Balland berichtet, der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig entlassen wurde nach sexuell übergriffigem Verhalten. Da wurden auch keine Einzelheiten bekannt, aber es gab auch eine strafrechtliche Untersuchung und die Entlassung ist rechtskräftig. Und es gab auch diesen Fall des Künstlers John Raffman, wo es auch um möglicherweise einvernehmlichen Sex in Verbindung mit Machtmissbrauch geht, was aber auch wirklich nie bewiesen werden konnte. Also ich glaube, entscheidend summa summarum ist gar nicht so sehr, was wann wie genau passiert ist. Entscheidend ist diese hierarchische Struktur, die eine bestimmte Haltung fördert. Und da muss es gar nicht nur um sexuelle Verfügbarkeit gehen. Ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis von einem Fall gehört, dass einer Künstlerin ein Stipendium wieder aberkannt wurde, nachdem klar war, dass sie ein Kind hat. Oder einer Künstlerin wurde von ihrem Galeristen gesagt, wenn du ein Kind hast, ist deine Karriere vorbei. Es geht also mehr um strategische Entscheidungen, um Karrierehindernisse, die von einem gewissen traditionalistischen Kunstverständnis aus für Frauen extrem hoch sind. Und da ist auch diese Frage der sexuellen Verfügbarkeit natürlich angesiedelt, die dann bei Partys und so weiter sich Bahn bricht.
Was würden Sie sagen, Herr Probst, kann und soll man über solche Fälle berichten, auch wenn sie sich juristisch nicht nachweisen lassen? Ist das aufklärerisch oder eigentlich schon agitatorisch?
Ja, Agitation spielt eine Rolle, Aktivismus auch, jetzt gerade in den letzten Jahren, gerade im Verständnis jüngerer Journalistinnen, denke ich auch. Das war auch im Zeitartikel, denke ich, ein Thema vor 3 Monaten. Aktivismus ist, glaube ich, auch notwendig, um gerade für dieses Weichbild grundsätzlich, was ich eben so ein bisschen geschildert habe, jenseits der juristischen Nachweisbarkeit, um dafür zu sensibilisieren. Aber man sollte sich schon die Frage stellen, etwa im Fall König, können wir jetzt wirklich auch handfest vor Gericht bestehen, wenn wir Namen nennen in einem journalistischen Artikel? Oder geht es hier wirklich mehr um persönliche Dinge oder um so eine Art Gerechtigkeitsfuror? Ich finde, das ist sehr entscheidend und zwar aus 2 Gründen, weil dann, wenn die Vorwürfe immer so etwas unscharf und wolkig bleiben, kann es sein, dass es dann tatsächlich der Glaubwürdigkeit der tatsächlichen Opfer ja auch schadet. Die tatsächlichen Opfer gibt es ja in großer Zahl. Und das ist dann eben zweitens keine Sensibilisierung mehr, sondern führt eher fast zu einer Desensibilisierung. Deswegen lohnt es sich, jeden Einzelfall sehr genau abgewogen und mit allergrößter Sorgfalt differenziert zu betrachten. Auch die Interessenlagen. Wer hat ein Interesse daran, dass derjenige jetzt oder diejenige jetzt an den Pranger gestellt werden, an den öffentlichen Pranger? Das muss in jedem Fall als Grundprüfung jeder öffentlichen Aktion, jeder öffentlichen Meldung, glaube ich, vorangehen.
Das sagt Carsten Probst, unser Kunstkritiker. Wir sprachen über MeToo-Mechanismen im Kunstbetrieb und die aktuellen Vorwürfe gegen den Galeristen Johann König. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Seit Wochen gehen im Iran die Menschen auf die Straße. Sie riskieren ihr Leben und ihre Gesundheit bei den Protesten für Frauenrechte und gegen die Gewaltherrschaft der Islamischen Republik. Im Berliner Ensemble haben heute Abend viele Künstlerinnen ihre Solidarität mit der Protestbewegung gezeigt. Zusammengebracht von 3 deutsch-iranischen Schauspielerinnen, Melika Furutan, Sarah Sandeh und Jasmin Tabatabai. Und letztere hat heute hier im Programm verraten, was die 3 dafür geplant haben.
Wir werden Musik hören. Ich habe meine Band zusammengetrommelt. Wir werden iranische Lieder hören. Wir werden iranische Literatur hören, die gelesen wird von allen Beteiligten, aber auch Texte, die zeitgenössisch sind. Wir haben aber auch iranische Klassiker, die bis zurückgehen ins 12. Jahrhundert. Wir werden es vielleicht schaffen, das anzukratzen, um die Vielfalt der iranischen Kultur den deutschen Zuschauern etwas näher zu bringen.
Tja, so hat es heute Jasmin Tabatabai angekündigt. Ob und wie das geklappt hat, das kann uns jetzt mein Kollege Tobi Müller verraten. Er war für uns im Berliner Ensemble. Herr Müller, Überschrift war Frauen leben Freiheit. Viele prominente Namen waren angekündigt für die Lesung, darunter Merit Becker, Iris Berben und Katja Riemann. Was wurde denn konkret gelesen?
Ja, alte und neue persische Poesie. Yasmin Tabatabai hat es schon genannt, vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart, und tatsächlich auch aktuelle Texte. Das waren zum Teil auch journalistische Texte aus der Süddeutschen zum Beispiel, von einer Frau aus dem Iran, einer Aktivistin, die etwas geschrieben hat, jetzt ganz aktuell, oder ein wirklich sehr beeindruckender Text von Navid Kermani, berühmter Essayist hier iranischen Ursprungs in Deutschland natürlich, den sich Iris Berben ausgesucht hat. Tatsächlich ist das ein Text über eine Hinrichtung von 2007, eine öffentliche Hinrichtung mitten in der Stadt von zwei Leuten, die einen Richter ermordet haben soll, der besonders drastische Urteile gesprochen hat, und Kavani über die Stimme von Iris Berben, die das mit sehr viel Emphase und Emotion vorgetragen hat, macht sich da Gedanken, was bedeutet dieses Lachen dieses jungen Mannes, der die Schlinge um den Hals hat. Also man sieht schon, wir reden hier quasi nicht nur, haben heute Abend nicht nur etwas gehört über die ganz aktuellen Proteste der Frauen. Das ist dann später noch die Frage, ob das wirklich nur die Frauen betrifft oder ob das viel größer ist, sondern auch quasi über die ganzen mittlerweile 40 Jahre dieses Islamischen Staates und auch noch weiter. Das hat Yasmin Shakeri zum Beispiel auch gesagt. Man darf auch nicht vergessen, was der Westen mit dem Schah installiert hat. Es gab auch da Verfolgungen und so weiter. Also da wurde schon ein sehr großer historischer Raum aufgemacht.
Es gab auch Musik, und Gäste waren auch Exil-Iranerinnen. Sie haben ja schon Namen genannt, vor allem Journalistinnen, die in Diskussionsrunden sprachen. Geht das denn auf, Solidaritätsbekundung und dann auch noch viel Kunst?
Ja, das ist so ein bisschen ineinander geflossen, die Solidaritätsbekundungen, oft mit bebender Stimme sind auch viele Tränen geflossen, gerade auch der Exil-Iranerinnen, der Deutsch-Iranerinnen, die hier sind. Das ist ja auch ein ganz besonderer Schmerz, wenn dann eigentlich gerade die Wurzeln ja fehlen, die nicht zugänglich sind in dem Moment auch. Man kann nicht an das Grab der Großmutter reisen, wie Sarah Sandi gesagt hat und so weiter. Da ist natürlich sehr viel Druck vorhanden. Künstlerisch kann man das so oder so machen. Yasmin Tabatabai hat mit ihrer Band, wie sie gesagt hat, meistens Klassiker aus den 60er und 70er Jahren, persische Klassiker auf Farsi, tatsächlich gesungen. Sehr gelungen fand ich, was Meret Becker gemacht hat, die Schauspielerin. Sie ist nämlich mit ihrer Tochter gekommen, mit dem Cello, und eine Freundin ihrer Tochter. Und die haben ganz leise nur wenige Töne gespielt auf dem Cello und dann zu dritt angefangen zu singen, was dann langsam übergegangen ist an einen Text aus dem 12. Jahrhundert, wo es um eine Anrufung der Mütter geht. Ne? Und Meret Becker hat da auch als Mutter gesprochen, als deutsche Mutter, nicht als iranische Mutter, weil es ja quasi um die erste Tote dieser Proteste gibt, die eben auf der Polizeistation gestorben ist. Und wie da quasi ganz leise die Musik, ein bisschen Gesang dann doch in die Rezitation eines Textes geflossen ist, fand ich doch sehr gelungen.
Was haben Sie denn erfahren über die aktuelle Situation im Iran?
Ja, viel, was man eigentlich schon wissen kann im Grunde, wenn man viel liest oder hört, gerade auch bei uns, ist es ja nicht so, dass niemand berichtet, ganz aktuell, dass der deutsche Botschafter heute schon wieder einbestellt worden sei in Teheran. Nach einigen paar flapsigen Bemerkungen zu unserer Außenministerin wurde dann doch auch gesagt, dass sie ja verantwortlich ist, Frau Baerbock, jetzt, dass der UN-Menschenrechtsrat einberufen wurde in dieser Sache. Natürlich ganz schlimm. Der Backdrop immer wieder sind diese mittlerweile 468 Toten, davon 63 Kinder und Jugendliche, die dann wirklich auch in ganzer Länge von den drei initiierenden Schauspielerinnen, die Sie schon genannt haben, verlesen wurden. Das ist das. Das andere ist, und das fand ich eigentlich jetzt am informativsten natürlich auch für uns JournalistInnen, eine Runde von Nathalie Amiri und Isabel Shayani, die bei dir auch für öffentlich-rechtliche Anstalten sowohl Rundfunk wie Fernsehen gearbeitet haben und da nochmal ganz grundlegende Fragen geklärt haben. Da haben wir dann auch erfahren, es ist tatsächlich viel mehr als eine Kopftuchrevolution. Also man kann sagen, das ist vielleicht das Schwierigste von hier aus einzuschätzen, dass man einerseits sagt, die Frauen sind auf eine Art Motor und vielleicht auch AuslöserInnen dieser Revolution. Und es ist wahrscheinlich tatsächlich eine, die gerade stattfindet. Aber es geht eben um sehr viel mehr. Und das hat Nathalie Amiri immer wieder ganz klar gemacht. Es geht jetzt um den Sturz dieses Regimes und nicht darum, kein Kopftuch mehr tragen zu wollen. Und das ist hat Frau Shayani dann wieder klar gemacht, auch mit kurdischem, iranischen Hintergrund, und gesagt, das ist auch etwas, was jetzt von den Minderheiten, das erste Opfer ist ja auch eine kurdische Iranerin gewesen, tatsächlich von den Minderheiten in den Mainstream geht. geht. Also das sind verschiedene Themen, die sich da überlagern. Ein Feminismus, wenn man möchte, Minderheiten, also Kurden, die quasi den Mainstream interessieren, und die ganzen Männer, die man auf den Straßen auch sieht. Also das ist irgendwie in sehr kurzer Zeit so etwas gewachsen, was mittlerweile sehr blutig ist, vermutlich noch sehr viel blutiger werden wird, aber mit Kopftuch allein eigentlich nicht mehr viel zu tun hat. Das hat man am Abend nicht immer angesehen, weil ja auch nur Frauen auf der Bühne waren, dass es mittlerweile tatsächlich ein sehr viel größeres Thema ist.
Und der Abend war ausverkauft, also es gibt offenbar ein sehr großes Interesse, und finanziell kommt dieser Abend nicht dem Berliner Ensemble zugute, sondern das Ganze war eigentlich auch eine Soli-Veranstaltung, oder?
Es war eine Soli-Veranstaltung. Es gibt verschiedene Vereine, Gemeinschaften, die davon profitieren. Human Plus ist ein eingetragener Verein, der davon profitiert. Oder Hava Help, so viel ich weiß, ist das eher mit kurdischem Hintergrund hier, da irgendwie inhaftierten und verfolgten Menschenrechtsverteidigerinnen, Journalistinnen und so weiter hilft. Das ist ganz klar eine Soli-Veranstaltung. Ich fand es auch interessant, im Publikum, wenn ich mich ein bisschen umgeguckt habe, wer da eigentlich ist. Also man sieht es ja nicht immer auf den ersten Blick. Ich habe keine Pässe kontrolliert oder sowas. Aber dass doch natürlich viel Exil IranerInnen da waren. Es gibt auch eine große Community in ganz Deutschland, in ganz Westeuropa eigentlich, ja, wie wir das kennen, aber auch ganz viele andere. Also ich glaube, das Bedürfnis, jetzt sich damit zu solidarisieren und dass hier dann doch quasi vom Impuls her eine feministische Revolution im Gange ist, die sehr viel stärker ist als alles, was wir gesehen haben in den letzten 20 Jahren, 19, wo es dann eher die Armen waren, die auf die Straße gingen, davor die Studierenden und so weiter, dann die Mittelschicht und so weiter, dass das jetzt alle Gesellschaftsschichten erfasst und doch von den Frauen ausgeht. Ich glaube, das berührt auch sehr viel mehr Leute als jetzt quasi die große exiliranische Community, die wir hier in Deutschland haben.
Eindrücke von unserem Kritiker Tobi Müller. Er war für uns bei einem Solidaritätsabend für die Protestbewegung im Iran, veranstaltet im Berliner Ensemble.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkov ist am Abend in München mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet worden. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die bayerische Landeshauptstadt zeichneten Kurkov für sein Tagebuch einer Invasion aus. In seiner Rede bezeichnete der Autor die Geschwister Scholl als Vorbilder für den ukrainischen Widerstand. Der 61-Jährige ist einer der bekanntesten Intellektuellen seines Landes. Er schreibt hauptsächlich auf Russisch. Dem in Belarus inhaftierten Friedensnobelpreisträger Ales Bialyaski drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis. Das teilte die von Bialyaski gegründete Nichtregierungsorganisation Viasna mit. Ihm und mehreren anderen Aktivisten werde vorgeworfen, Bargeld nach Belarus geschmuggelt zu haben, um Oppositionsgruppen zu finanzieren. Der Menschenrechtsaktivist sitzt wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung bereits seit Juli 2021 in Haft. Bialyaski hatte den Friedensnobelpreis im Oktober erhalten. Die Regierung in Belarus kritisierte die Auszeichnung als politisierte Entscheidung. Mehrere international renommierte Medienhäuser haben an die US-Regierung appelliert, die Strafverfolgung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange einzustellen. In dem unter anderem vom Spiegel und der New York Times unterzeichneten offenen Brief heißt es, die Anklage schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall und drohe, die Pressefreiheit zu untergraben. Assange versucht derzeit in London mit rechtlichen Mitteln seine Auslieferung in die USA zu verhindern. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen, weil er geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht haben soll. Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss in Irland 265 Millionen Euro Strafe zahlen. Das teilte die irische Datenschutzbehörde DPC mit. Grund dafür ist die Veröffentlichung persönlicher Daten von bis zu 533 Millionen Facebook-Nutzern in einem Hackerforum. Matthias Reiche.
In den vergangenen 14 Monaten ist es bereits die 4. Strafzahlung für den US-Konzern, für den es nun insgesamt um beinahe 1 Milliarde Euro geht. Davon entfallen allein 405 Millionen auf die ebenfalls zu Meta gehörende Fotoplattform Instagram wegen schwerer Verstöße gegen Datenschutzregeln für Kinder. Dagegen hatte das Tech-Unternehmen Einspruch eingelegt, genauso wie gegen eine Strafzahlung gegen den ebenfalls zu Meta gehörenden Messenger-Dienst WhatsApp.
Der in Deutschland geprägte moderne Ausdruckstanz ist einer der Kandidaten für die Aufnahme ins immaterielle Kulturerbe. Die UNESCO entscheidet in dieser Woche in Marokko, welche Bräuche und Fertigkeiten in die Liste aufgenommen werden. Der moderne Tanz, der verschiedene Stile umfasst, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden, ist der einzige deutsche Kandidat. Deutschland unterstützt aber auch, gemeinsam mit anderen europäischen Ländern, die Kandidatur der Flößerei, des Holztransports auf Wasserwegen, die im 19. Jahrhundert eine große Rolle spielte.
Seit der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Februar begonnen hat, ist auch der Kulturaustausch schwieriger geworden. Das hat man vor kurzem auch in Weimar gemerkt. Dort plante vor einem Jahr die Volkshochschule der Stadt für diesen Herbst eine Ausstellung unter dem Titel Freundschaftsrat mit Arbeiten von Künstlerinnen aus 24 Ländern, darunter auch russischen. Unterstützt worden wäre diese Ausstellung durch das Ministerium für Kultur der Russischen Föderation. Wohlgemerkt plante, denn nach Kriegsbeginn und langen Diskussionen entschied man sich, diese Ausstellung erstmal nicht zu zeigen. Warum und mit welchen Argumenten, das wurde heute vor Publikum diskutiert, unter dem Titel Puschkin soll bleiben, zum Umgang mit russischer Kultur in Zeiten des Krieges. Diskutiert haben da auf dem Podium unter anderem Thürings Kulturminister Benjamin Emanuel Hoff, Ulrike Lorenz, Präsidentin der Stiftung Weimar und Irina Scherbakowa, Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Und unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, der hat die Debatte für Fazit verfolgt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das ist ja ein ziemlich provokanter Titel. Soll Puschkin bleiben? Um welchen Puschkin ging es denn da jetzt konkret?
Na, einerseits ist es natürlich eine Metapher für die russische Kultur, aber es gibt auch ganz konkret eine Puschkin-Büste, die öffentlich in Weimar draußen steht, am Park. Und es gab auch Forderungen, nach Kriegsbeginn zu entfernen, diese Büste, zumal die sie auch 1949 als Reverenz an die russischen Besatzer oder die sowjetischen Besatzer aufgestellt wurde. Das wurde aber heute nicht ernsthaft diskutiert. Anlass für die Diskussion war ja die Absage dieser Ausstellung Freundschaftsrat, die ja, wie gesagt, auch vom russischen Kulturministerium unterstützt wurde. Und die Volkshochschule Weimar wollte diese Ausstellung eigentlich zeigen, hat sich aber nach längerer und eingängiger Diskussion dagegen entschieden und wollte eigentlich jetzt nochmal abklopfen, ob das wirklich richtig war, die Entscheidung. Und man hat dazu gleich auch zu einer größeren Diskussion zu diesen Fragen ausgeholt. Es gab auch Stimmen aus dem Publikum, dass die Bilder ja doch keine Kriegsverherrlichung gewesen wären, sondern eben Freundschaftsbilder. Aber der Chef der Volkshochschule, Ulrich Dillmann, sagte dann auch, es gäbe auch viele Ukrainer an der Volkshochschule und für die sei es eigentlich seiner Meinung nach unzumutbar, immer an dieser Ausstellung, die eben von Russland unterstützt wird, auch vorbeizugehen. Und für beide Seiten gab es aber durchaus viel Verständnis im Publikum.
Blieben die Diskutanten denn an der konkreten Frage der abgesagten Ausstellung hängen? Weil das Thema ist ja schon ein bisschen größer.
Glücklicherweise nicht, kann man sagen. Also es ging nicht um Puschkin und es ging wenig um die Ausstellung. Und Irina Scherbakowa, die ja nun bald den Friedensnobelpreis mit Memorial bekommen wird, sagte dazu kurz und bündig:
Ich glaube, Tolstoi, Dostojewski und Puschkin können sich selbst verteidigen. Sie brauchen nicht von uns verteidigt zu werden.
Es ging also mehr um die große Frage, wie umgehen mit der russischen Kultur, mit Kontakten, mit Beziehungen, mit Künstlern. Ist es überhaupt gerade die Zeit, sich um Kultur zu kümmern oder geht es nicht gerade um ganz andere Dinge? Ist es nicht Zeit, sich um die vernachlässigten bis übersehenen Kulturen im Osten zu kümmern? Eben die Ukraine, die Balten, Weißrussland, damit wir nicht eines Tages wieder aus allen Wolken fallen wie am 24. Februar. Und sollten wir nicht schon wieder über die Ukraine reden und die Frage, ob die Ukrainer sich mit Unterstützung deutscher Kulturpolitik mit den Russen versöhnen wollen und das zu einer Zeit, in der die Raketen noch in die Häuser stürzen. Also die Diskussion meanderte da so ein bisschen hin und her, aber kam auch immer wieder ganz gut in den Strom zurück.
Ja, und wie kontrovers wurde diese große Frage dann letztlich diskutiert?
Erfreulich kontrovers, kann man eigentlich sagen. Also einerseits gab es die Haltung, Russland bleibt ohnehin, es ist groß, wir müssen mit ihm umgehen, am besten schon jetzt. Dafür machte sich unter anderem auch Silke Sadjukow stark. Sie ist eine Weimarer Historikerin, die sich sehr mit den Beziehungen der sowjetischen Besatzer in der DDR mit den Ostdeutschen beschäftigt hat in ihrer Arbeit.
Was taugt ein Diskurs? Und Kultur ist immer ein Diskurs, wenn man ihn in schlechten Zeiten nicht mehr führt. Was taugt also ein Diskurs, wenn man mit Andersdenkenden redet? Nur dafür ist der Diskurs überhaupt gemacht.
Und sie sagt eben, man solle weiter mit bewährten Partnern in Russland Kulturaustausch treiben. Und da widersprach Irina Scherbakowa vehement. Sie sagte, Russland werde zu Recht sanktioniert. Die Mehrheit der Russen fügte sich in diesen Krieg. Russische Unis fügten sich, entließen flächendeckend Professoren und Studenten. Theater seien unkritisch. Kritische Namen würden in Theatern entfernt. Damit könne man sich nicht abfinden. Es gebe gar keine ernstzunehmende öffentliche Kultur mehr in Russland. Und sie könne auch Ukrainer gut verstehen, die kein Russisch mehr hören wollen.
Was man machen kann, in meinen Augen, und das wird für Russland gemacht, alles zu machen, um die Ukraine zu unterstützen. Und ich sage das klipp und klar, Russland hat nur eine Chance, wenn sie den Krieg verliert. Nur das wird irgendwie unser Leben vielleicht mal verändern können.
Sie sah also die Zukunft Russlands sehr pessimistisch und es müsste erst alles aufgearbeitet werden. Erst dann könnte es überhaupt irgendeine Versöhnung geben. Und dem stimmte dann auch Benjamin Emanuel Hoff zu, der Thüringer Kulturminister, der sagte, mit staatlichen russischen Institutionen dürfe es zurzeit überhaupt keine Zusammenarbeit geben, erst nach Abzug aller Truppen.
Eine Debatte in Weimar über den Umgang mit russischer Kultur in Zeiten des Krieges. Für Fazit war unser Landeskorrespondent Henry Bernhard dabei. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt für alle, die sich an diesen kurzen, dunklen Tagen gerne einkuscheln und vertieft in ihren Bildschirm aus der Realität beamen lassen, hier zwei neue Serien, die sich meine Kollegin Simone Schlosser bereits für Sie angeschaut hat.
The Rehearsal, auf Deutsch die Probe, ist eine Art Sozialexperiment. Wäre es nicht toll, wenn wir Situationen, die uns unangenehm sind, so lange üben könnten, bis wir sicher sind, dass sie gut laufen? Das ist die Idee von Serienmacher Nathan Fiedler, der selbst in der Serie mitspielt und den Leuten genau diese Möglichkeit gibt. In der ersten Folge trifft er Kor. Der hat seinen Stammtisch über seinen Uni-Abschluss belogen. Nun möchte er ihnen die Wahrheit sagen, hat aber Angst davor. Also probt er das Gespräch mit Nathan.
I think you need to take control of the conversation. She's not going to give you an opening.
I'll try just one more time to see if I can find another pattern into breaking into the conversation.
Okay.
Für die perfekte Simulation gibt Nathan alles. In einer Lagerhalle hat er einen exakten Nachbau der Bar anfertigen lassen, inklusive der schiefen Bilder, die dort in echt an der Wand hängen. Er hat Leute engagiert, die am Tresen rumhängen und eine Schauspielerin, die diejenige aus der Gruppe mimt, vor deren Reaktion Kor sich am meisten fürchtet. Es ist wie Synecdoche New York, dieser Film von Charlie Kaufman, in dem ein Theaterregisseur versucht, sein eigenes Leben auf die Bühne zu bringen. Nur eben als Reality-Show.
It's a little surreal at times.
Nach Kor kommt Angela. Sie möchte wissen, wie es wäre, ein Kind zu haben. Also legt Nathan los. Er besorgt ein Fake-Haus, ein Fake-Kind und er beschließt, selbst mitzumachen. Als Fake-Vater eines Fake-Kindes einer echten Frau, Angela. Und schon bald weiß niemand mehr, was echt ist und was nicht. Und aus einer einzelnen Folge über Angela wird eine Staffel über Nathan.
Do you feel like I'm like believable as a dad? Like,
I mean, you're a great scene partner.
Good.
The Rehearsal ist eine Zumutung. Die Serie ist brillant, sie ist irritierend und es gibt diverse Internetforen, in denen die Leute versuchen, sich einen Reim darauf zu machen, auf das, was sie da eigentlich sehen. Denn immer, wenn man glaubt, verstanden zu haben, worum es dabei geht, nimmt die Serie eine komplett neue Wendung. Was wirklich dahinter steckt, weiß wohl allein Nathan Fiedler. Wobei, ganz sicher ist das nicht.
What on earth was I doing?
Die perfekte Simulation. Darum geht es auch in dieser Serie. Die Discounter. Eine sogenannte Mockumentary. Also eine Comedy-Serie, die so tut, als wäre sie eine Dokumentation und die im Grunde nichts anderes erzählt als den Alltag in irgendeiner Behörde. Der alte Stromberg-Trick. Nur ist das Büro diesmal ein Supermarkt.
Thorsten! 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 Frau Jakubi ist da.
Hä?
Frau Jakubi ist da.
Code 031! Ich wiederhole, Code 031! Dies ist keine Übung!
Code 031er bedeutet, dass das Gesundheitsamt da ist. Warum 31er? Die jungen Leute wissen, wovon ich rede.
Jung sind auch die drei Macher der Serie. Gerade mal Anfang 20. Ähnlich wie die Belegschaft, Besetzung. Die ist jung, hip und sie kann Impro. Gedreht wurde weitgehend ohne Drehbuch. Dafür gab es nach der ersten Staffel eine Grimme-Preis-Nominierung. Bekommen hat die Serie den Preis nicht, aber immerhin eine zweite Staffel. Und die macht da weiter, wo die letzte aufgehört hat. Mit einem Chef, der keine Ahnung hat, einem Team, das keinen Bock hat und der Erfolg zahlt sich aus, jede Menge Gastauftritten. Zum Beispiel von Mats Hummels.
Müsstest du nicht eigentlich gerade im Stadion Fußball spielen?
Wieso das?
Na, du bist doch Fußballspieler.
Ja, aber ich habe frei heute.
Und auch so gucken ist auch langweilig, oder? Warum guckst du es nicht?
Ich guck eigentlich nie Fußball.
Dafür guckt er die Discounter. Der Legende nach hat Mats Hummels die erste Staffel auf Instagram kommentiert und wurde prompt von den Machern zum Dreh eingeladen. So geht Influencer-Marketing. Abgesehen davon macht die zweite Staffel wenig Neues. Der normale Supermarkt-Wahnsinn eben. Aber das, was sie macht, macht sie einfach gut. Besonders die Momente, auf die es ankommt. Die stummen Blicke in die Kamera, wenn mal wieder irgendetwas zu cringe ist. Die beherrscht die Serie wie kaum eine andere Mockumentary. Der Rest ist ein bisschen viel kleine Jungshumor und Seifenoper, aber immerhin weiß man, woran man ist. Und das tut auch mal ganz gut.
Ich halte kurz auf dem Laufenden einfach, was wir jetzt so bestellt haben. Erdbeeren haben wir 25 bestellt, Bananen 33. Bei den Wassermelonen, ne? Das Wochenende kommt, die Leute gehen an den Strand. Was hältst du davon, wenn wir da doppelte Menge bestellen?
Eigentlich geht doch Kernobst gerade gut.
Nee, eigentlich gerade nicht so.
Geht nicht so gut, ja.
Nee, haben wir letzte Woche gesehen, da wurde irgendwie nur die Hälfte verkauft. Ja.
Tiefsinnige Dialoge in der Serie Der Discounter und die finden Sie bei Amazon. Die US-Serie The Rehearsal, die gibt's bei Sky.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Berliner Tagesspiegel erscheint am Dienstag im neuen Outfit. Kleiner im Format und übersichtlicher im Layout finden sich dennoch Texte von Autorinnen und Autoren, die seit vielen Jahren das Blatt prägen. Etwa Joachim Huber auf der Medienseite, der die 17 Millionen deutschen Fernsehzuschauer beim WM-Spiel Deutschland-Spanien so kommentiert: Offensichtlich ist nicht mehr Katar im Zentrum des Interesses, sondern die deutsche Mannschaft. Der Sportevent beginnt, den Politevent zu überwölben. Damit steigen die Chancen, dass Deutschland zwei Titel gewinnt. Erst Moralweltmeister, dann Fußballweltmeister. Es ist eben nicht so einfach mit der Moral und erst recht nicht mit der Freiheit. Vielleicht ist es daher folgerichtig, aus der Freiheit ein Zeitungsressort zu machen, wie uns Elena Witzek in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt. Bei der Welt, der Zeitung, die es zu ihren Pflichten zählt, ihren Lesern die Allmacht des Staates vorzuführen, gibt es seit einiger Zeit ein Ressort namens Freiheit. Es ist Teil eines Projekts, das einerseits der Selbstversicherung der Leser und ihres autonomen Lifestyles dient, andererseits versorgt es sie mit weltanschaulichem Angebot aus der Sphäre des Widerstands gegen den sogenannten Kollektivismus. Geleitet wird das neue Freiheitsressort bei der Tageszeitung Die Welt von Anna Schneider, die Witzek von der FAZ als einnehmend freundliche Österreicherin beschreibt, allerdings auch so. In Fernsehtalkshows und auf Twitter vertritt sie gern Thesen, auf die ihre vielen Follower und Kritiker zuverlässig reagieren, spricht von Klimafanatikern, schreibt, Erbschaftssteuer sei Leichenfledderei und fragt, warum die ARD Millionen für Rechte an der WM in Katar gezahlt hat, um sie nun heuchlerisch anzuprangern. Und dann rückt die Frau von der FAZ, die Freiheitsressortleiterin von der Welt, noch in FDP-Nähe und untermauert das wie folgt. Ganz so fern liegt die Idee nicht, dass hier politisch Anschluss gesucht wird, gewissermaßen in einem Bund der Vereinzelten. Der Satiriker Jan Böhmermann jedenfalls veröffentlichte am Freitag ein Parodie-Fahndungsplakat aus der RAF-Zeit, das Porträts von Schneider, Weltchefredakteur Ulf Poschardt, Christian Lindner sowie anderen FDP-Politikern zeigte. Auch die Welt selbst beschäftigt sich mit Böhmermann, seiner Satiresendung und diesem RAF-DP-Terroristenplakat, auf dem eben auch reichlich Springer-Journalisten abgebildet sind. Dennis Yücel nimmt allerdings gleich mal den Dampf vom Twitter-Kessel. Das kann man mögen oder nicht, auf jeden Fall ist das gelungen und im klassischen Sinne Satire. Durch Übertreibung, Übertragung oder Verulkung aufzeigen, was falsch ist und schlecht und dumm. Hier der Schmarren von einer Klima-RAF, die sich in Gestalt der letzten Generation mit Klebstoff und Kartoffelbrei ankündige. Das ist auch lustig, wenn sich beispielsweise der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer über Böhmermanns Fahndungsplakat aufregt, geschmacklos, geschichtsvergessen und falsch, der selber erst kürzlich vor einer grünen RAF gewarnt hatte. Aber dann hebt Yücel doch noch den Zeigefinger und gibt den Mahner. Losgelöst vom Kontext der Sendung ist das Plakat aber weder Aufklärung noch Satire. Es überführt niemanden, es entlarvt nichts. Es markiert Feinde. Die Kriminalisierung politischer Gegner ist jedoch eine Spezialität von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, so Yücel. Nun kann man natürlich fragen, wer denn dieses Plakat vom Kontext der Sendung loslösen will. Aber das überlassen wir vielleicht lieber Twitter und blättern rüber in die Süddeutsche Zeitung. Hier wird die missglückte Aktion zweier Klimaaktivisten besprochen, die sich am Pult der Elbphilharmonie festgeklebt hatten. Nur ließ sich das Pult eben auch aus dem Boden ziehen und sehr leicht mit den Aktivisten daran entfernen. Das Urteil der SZ lautet: So lustig geht selten etwas schief.
Das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche eine gute Nacht.